What's Up Corporate Finance, der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Wir bewegen uns weiter in einem durchaus anspruchsvollen Finanzierungsumfeld. Was heißt das für die Kreditnehmer und welche Finanzierungsformen sind aktuell sinnig? Wann passt der Konsortialkredit und wie sehen die Kreditverträge heute aus? Unter anderem um diese Fragen geht es. Unser Thema ist Finanzierung in der Dauerkrise. Strategien für Unternehmen im schwierigen Umfeld. Ich darf als Co-Gastgeber Dr. Oliver Sutter begrüßen, der bei Norton Rose Fulbright Banken, Investoren und Unternehmen bei Akquisitions- und Unternehmensfinanzierung sowie zu Rekapitalisierungen und Restrukturierungen berät. Lieber Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Und außerdem ist Steffen Rapp zu Gast, der bei der Deutschen Bank den Bereich strukturierte Finanzierung Deutschland leitet. Lieber Steffen, schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Steffen, lass uns mit dir gleich loslegen. Ich habe eingangs von einem anspruchsvollen Finanzierungsumfeld gesprochen. Wie ist denn der Stand der Dinge aus deiner Sicht?
Gerne, also das Finanzierungsumfeld hängt ja immer auch im Makroumfeld. Und wir alle sehen, dass die Konjunktur schwach ist. Es gibt wenig Belebung, auch aus dem staatlichen Investitionspaket. Der Export ist schwach. Auch dort sehen wir insbesondere die Schwäche in Richtung Exporte nach Amerika. Das hängt auch mit der Zollpolitik zusammen. Auch dort eine riesige Bürokratie, die aufgebaut wird, wenn eben Unternehmen auch ihre Teile, Zulieferteile separat verzollen müssen. Insofern ein anspruchsvolles Umfeld. Und wir haben das ja schon seit Jahren mit der Energiekrise, mit der Ukraine-Krise. Und das alles hat natürlich Auswirkungen auf das Finanzierungsumfeld. Einerseits sehen wir das auch im Mittelstandsbereich, wo wir im Prinzip die Margen oder wo die Margenrisikoprämien über die Jahre gestiegen sind. Und das ist auch nachvollziehbar. Und wir sehen auch Banken, die sich aus Risikoüberlegungen und zum Teil auch aus Portfolio- und Profitabilitätsüberlegungen von einzelnen Kunden zurückziehen und manchmal auch aus dem Markt zurückziehen. Also insofern stellt man sich ja die Frage, ob Deutschland wirklich noch overbanked ist, wie es immer hieß, oder eben nicht. Ne? Und gleichzeitig sehen wir aber auch viele Unternehmen, die sich toll entwickeln, die stabil sind, die im Grunde genommen auch nachhaltig ihre Gewinne einfahren und sich anhand ihrer oder im Rahmen ihrer Planungen und im Zweifel auch darüber bewegen. Also insofern durchaus ein, ich würde mal sagen, Mixed Picture, aber nicht nur negativ. Ne?
Ja, wenn du jetzt sagst, es gibt aber durchaus Kunden, von denen sich die Banken eher zurückziehen. Also welche Branchen und Industrien tun sich denn jetzt besonders schwer? Sind das deiner Ansicht nach so die üblichen Verdächtigen, die ich jetzt im Kopf habe, Automotive, Maschinenbau?
Es sind sicherlich natürlich die Zulieferer, der Maschinenbau, die sind eher betroffen. Es gibt aber auch darüber hinaus weitere, auch aus der Chemieindustrie, die eben abhängig sind von Energiepreisen insbesondere. Und wenn man im Automotive-Bereich sich das anschaut über die Jahre hinweg, dann sieht man einfach, dass insbesondere die Zulieferer, die in den Verbrennereien liefern, natürlich Schwierigkeiten haben, auf ihre Stückzahlen zu kommen. Und das wirkt sich eben aus. Am Ende ist es aber auch für die Zulieferer, aber auch für den Maschinenbau und auch für andere Industrien wichtig, nicht nur wohin liefert man, sondern wer ist am Ende der Endabnehmer. Also es gibt eben auch Zulieferer, die in Bereiche liefern, was eher der Elektromobilität zugehört und damit im Grunde genommen auch davon ein Stück weit profitieren, auch wenn der Ramp-up nicht so schnell passiert, wie er eben ursprünglich prognostiziert war. Also ich glaube, so kann man das auch ein Stück weit reflektieren, ne?
Vielen Dank erstmal für die Einschätzung und Zusammenfassung. Wenn wir jetzt auf verschiedene Finanzierungsformen zu sprechen kommen, für wen ist denn in dieser Situation, die du gerade dargestellt hast, ein Konsortialkredit das richtige Instrument?
Das ist eine gute Frage, Ne? Der Konsortialkredit hat ja eigentlich, und das zeigt ja auch im Blick in die Historie, und Oliver, da kannst du sicherlich auch ein paar Takte dazu sagen, ne? Der Konsortialkredit hat ja immer Konjunktur gehabt. In guten Zeiten, wenn Unternehmen auf Wachstumsexpansionskurs sind und auch in Akquisitionen gehen, dann werden vielfach diese Investitionen und Finanzierungen via Konsortialkredite dargestellt. Das hat sich durchaus bewährt. Wir haben natürlich auch Unternehmen, die in schwierigem Fahrwasser sind. Und viele mittelständische Unternehmen und Großunternehmen haben den Konsortialkredit als Kernprodukt oder als Kernfinanzierungselement im Bestand. Warum? Weil sie sich damit eben auch eine stabile Finanzierungskomponente eingebaut haben und damit im Grunde genommen auch resistenter gegenüber Krisen sind. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen. Und der Hintergrund ist auch ein Stück weit der, und Banken beschäftigen sich, wenn sie in eine Konsortialfinanzierung reingehen, stärker mit der Strategie von Unternehmen, als wenn man das bilateral macht. Warum ist es so? Weil man natürlich in gewisse Laufzeiten reingeht, einerseits, und weil man keine einzelnen Assets finanziert. Man finanziert nicht eine Maschine oder ein Gebäude, sondern man finanziert eigentlich das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und wenn man sich mit dem auseinandersetzt, dann ist man auch eher vorbereitet, um ein Unternehmen in Krisensituationen letztendlich auch zu unterstützen und voranzubringen. Und vielleicht last but not least sind natürlich Konsortialfinanzierungen immer auch für die Unternehmen geeignet, die in der Transformation stecken. Also die ihr Geschäftsmodell dramatisch und deutlich verändern. Und wir haben das gesehen ja unter anderem bei dem Thema der Saarstahlgruppe, die jetzt in den letzten Wochen auch, Oliver, du kennst es, auch kommuniziert worden ist, die eines der größten Dekarbonisierungsprojekte in Europa auf den Weg gebracht haben. Und auch das ist unter anderem mit Konsortialkrediten und durch Konsortialkredite finanziert worden.
Lieber, wie weit ist das eine Einschätzung, die du auch teilst, beziehungsweise hast du noch was zu ergänzen?
Das ist 100% so, wie es der Steffen gesagt hat. Du kannst mit einem Konsortialkreditvertrag sehr große Volumina generieren und du hast, und das ist das Wichtige, eine finanzielle Stabilität, weil du mit deinem Bankenkreis, so wie es der Steffen beschrieben hat, zusammenwächst. Die Bank will verstehen, was du tust. Die Bank will verstehen, wo du hingehst. Ja? Mhm. Und dann begleitet die Bank auch diese Transformationsprozesse mit, die jetzt ja in vielen Branchen anstehen. Und wir kommen ja nachher noch mal kurz drauf, Stichwort Restrukturierung. Ein Konsortialvertrag ist auch unglaublich resilient, wenn dann mal eine Krisensituation da ist. Ein bilateraler Bankenclub, jeder hat seinen eigenen Vertrag, da gibt es Fluchttendenzen, ob die sich am Ende dann durchschlagen oder nicht, das ist völlig egal. Auf jeden Fall hat es viel unsicherer wie ein Konsortialkreditvertrag. Die Banken stehen dann in der Regel auch geschlossen zum Unternehmen. Wir haben über die Kündigungsmechanik auch gar nicht die Möglichkeit, dass einzelne Häuser rauskommen, selbst wenn sie das wollen. Das heißt, für einen Kunden mit einer Wachstumsagenda, für einen Kunden, der großes Volumen braucht, für Kunden, der das Geschäftsmodell vielleicht anpassen will, anpassen möchte, ist es immer gut, einen Konsortialkreditvertrag zu haben, weil es ihm einfach Stabilität und Ruhe auf der Finanzierungsseite gibt.
Verstanden.
Und noch ein Punkt, den ich gerne auch noch einbringen will. Natürlich ist es wichtig, dass man den Konsortialkredit aus einer Position der Stärke macht und nicht in der Krise selber, sondern Unternehmen sollten sich proaktiv mit dem Thema beschäftigen, sollten ihre Strategie, ihre Finanzierungsstrategie aufstellen und im Idealfall auch in guten Zeiten diese Konsortialfinanzierung implementieren, weil dann hält sie auch in schwierigen Zeiten. In schwierigen Zeiten diese zu implementieren, ist eben schwieriger, weil man dann eben nicht mehr in einer guten Situation ist und die Dinge eben nicht mehr zueinander passen. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, einfach um den Ablauf auch ein Stück weit verständlich zu machen.
Steffen, ist das dann auch das, was ihr seht? Also sind die Unternehmen früh genug dran? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, okay, der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen zu spät sich da drauf eingelassen?
Das ist wie im richtigen Leben, da gibt es alles. Ne? Es gibt viele, die sehr proaktiv mit den Themen umgehen. Es gibt aber auch Unternehmen, die oftmals ökonomisch getrieben sind und sehr stark letztendlich auch Kreditgeber und Banken gegeneinander auch antreten lassen. Im Konsortialkredit haben natürlich alle die gleichen Konditionen. Insofern ist alles vereinheitlicht. Im bilateralen Kredit kann man auch optimieren. Und es gibt auch Unternehmen, die optimieren. Ist auch alles gut, wenn alles gut läuft. Aber in schwierigen Situationen kann so ein Kartenhaus dann eben auch auseinanderfliegen. Ich formuliere das immer so. Mit einem Konsortialkredit hat man als CFO immer das Heft des Handelns in der Hand. Mit einem Geflecht aus vielen bilateralen Finanzierungen läuft man Gefahr, dass einer im Prinzip sagt, aus irgendeinem Grund, der vielleicht dann möglich ist, kündige ich einen Kredit und mit dieser Kündigung fällt so ein bisschen das Kartenhaus in sich zusammen. Und dann kündigen andere nicht, weil es dem Unternehmen schlecht geht, sondern weil es eben nicht die letzte Bank sein will, die kündigt. Und ich glaube, das muss man halt in der eigenen Bewertung für ein Unternehmen auch abwägen, wie wichtig ist einem eine stabile Finanzierung. Und sind wir ehrlich, in diesen volatilen Zeiten ist das Thema Stabilität und Liquidität wichtiger wie ein Basispunkt mehr oder Basispunkte mehr oder weniger auf der Preisseite.
Steffen, ich würde gerne noch mal kurz bei dir bleiben. Wie funktioniert denn aus deiner Perspektive dann das Zusammenspiel mit einem Schuldscheindarlehen? Also wie kombiniere ich das am schlausten?
Also da gibt es alle möglichen Modelle und man muss sagen, der Schuldschein oder die Schuldscheinfinanzierung ist ein bewährtes Instrument. Warum? Weil es auch in vielerlei Form umgesetzt wird. Schuldscheindarlehen ermöglichen es Unternehmen, ihre Finanzierungslandschaft auf mehr Beine zu stellen, zu verbreitern, zu diversifizieren. Es gibt auch Unternehmen, deren Kernfinanzierungsinstrument sogar der Schuldschein ist. Wenn man das macht, dann muss man nur wissen, dass man auch regelmäßige Investorendialoge führen muss. Man muss eben die Investoren auch zufriedenstellen. Und es ist natürlich hilfreich, wenn man regelmäßig auch Emittent ist, um letztendlich auch eine gewisse Beständigkeit in dem Markt zu haben. Das Zusammenspiel funktioniert eigentlich sehr gut, typischerweise sehr gut. Es gibt auch in vielen Akquisitionsszenarien beispielsweise das Modell, dass Banken zunächst eine Akquisition finanzieren, dann, wenn die Phase noch unter Vertraulichkeitsgesichtspunkten liegt und im Nachgang wird eine langfristige Finanzierung auch über Schuldscheine dargestellt. Also das Modell hat sich durchaus bewährt. Spannend wird's und das ist vielleicht ein Punkt, den man immer berücksichtigen muss, wenn es in wirtschaftliche Schwierigkeiten reingeht, dann greift genau der Effekt, Oliver, den du gerade angesprochen hast. Die Banken sind resilienter, weil sie eben in einem Korsett, in einem gefangen sind, im positiven Sinne. Keine Bank kann alleine entscheiden. Es entscheidet immer die Mehrheit für alle, während der Schuldscheingläubiger eigenständig typischerweise kündigen kann. Und damit läuft man eben Gefahr, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Stabilität zu verlieren. Und das ist schon immer wieder ein Problem gewesen in einzelnen Fällen, wo Schieflagen drohten und wo einzelne Gläubiger dann aussteigen wollten. Und das führt natürlich zu einem Verlust an Stabilität in diesem Segment, in dieser Finanzierungsstruktur. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit der kritische Punkt an diesem Zusammenspiel zwischen Konsortialfinanzierung und Schuldscheinfinanzierung. Aber wie gesagt, überwiegend läuft die Zusammenarbeit und ist das Zusammenspiel insbesondere in Performing Loans und in Performing Finanzierung natürlich sehr gut.
Oliver, die Hörer können es nicht sehen, aber du nickst. Also ich sehe, du teilst die Einschätzung.
Ja, ich sage das jetzt mal ungeschützt, ist, glaube ich, das Modewort. Ich glaube, es ist nicht so schwierig, in einer Restrukturierung wie die Schuldscheine einzufangen. Ja, selbst ein bilateraler Kreditgeber, der neben einem Konsortialkreditvertrag steht, schaut sich das Thema in der Regel ganz anders an wie ein Schuldscheingläubiger. Warum ist das so? Als Schuldscheingläubiger habe ich eine ganz andere Erwartungshaltung. Ich zahle meinen Schuldschein einmal aus und dann lege ich ihn sozusagen auf die Seite und will eigentlich von der Sache nichts mehr hören, bis er zurückgezahlt wird. Ja, das ist im Prinzip ja die Idee vom Schuldschein. Ja, das heißt, ich sag mal, wenn der Kunde dann kommt und hat Themen, ja, dann ist das eher unwillkommen. Ja, deswegen ist da eher so ein bisschen die Tendenz, möglichst schnell Luft zwischen sich und die Sache zu bringen. Das hat der Konsortialkreditgeber nicht. Das hat der bilaterale Kreditgeber allenfalls abgeschwächt. Und deswegen haben wir da tatsächlich bei Schuldscheinen immer die größten Sorgen, wie wir die bei der Stange halten, wenn es in Krisensituationen richtig schwierig wird. Wir kommen, glaube ich, zu der Frage später nochmal im Detail. Aber Schuldschein ist tatsächlich aus meiner Sicht, und das werden viele nicht hören wollen, aber ich sage es trotzdem, eher was für ein bonitätsstarkes Unternehmen, wo ich relativ sicher bin, dass ich während der Laufzeit des Schuldscheins keine größeren Anpassungen habe im Geschäftsmodell, nicht in die Krise rutsche. Wenn das der Fall ist, ja. Ansonsten wäre ich immer ein Freund des Konsortialkredits.
Okay. Ich muss das Ganze ja auch immer schön festzurren. Und damit sind wir bei der Ausgestaltung von Kreditverträgen. Steffen, wenn du jetzt auf die aktuelle Lage guckst, inwieweit seht ihr Veränderungen in der Ausgestaltung von den Verträgen, auch in den Preisen? Und wie reagiert ihr auch als Bank, wenn ein Unternehmen beispielsweise sagt, okay, ich will mehr Flexibilität bei den Covenants haben?
Also ich würde es in der Tat zweigeteilt machen, einmal auf der Covenant-Seite oder auf der inhaltlichen Seite. Was Banken wollen, und ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet, ist ja, man will die Strategie eines Kunden verstehen, dann, wenn man eine Finanzierung macht. Und wenn man die Strategie versteht, diskutiert man auch Planungen. Und insofern diskutiert man auch, was kann passieren und ab wann ist es so, dass wir als Banken, also nicht nur wir, auch andere Banken, einen gewissen Haltepunkt haben wollen und die Möglichkeit haben wollen, mit dem Kreditnehmer auch das Gespräch zu suchen, weil wir uns dann nicht mehr wohlfühlen. Und an den Punkten werden typischerweise eben auch die Covenants festgesetzt. Also das ist ein Korridor, den der Kunde plant, und in diesem Korridor, der sich nach hinten raus typischerweise ein bisschen weiter öffnet, weil die Zukunft immer unsicherer ist als die Gegenwart, dieser Korridor sollte idealerweise im Rahmen einer Vertragsdokumentation auch abgebildet sein. Und es sollte vor allem möglich sein, dann, wenn ein Punkt kommt, ein Haltepunkt kommt, bei dem letztendlich auch ein Covenant-Bruch entsteht, als Beispiel, dass es zu einem Zeitpunkt ist, wo man nach menschlichem Ermessen noch gut reagieren kann und adjustieren kann. Und da ist es eben den Banken auch wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, mit an den Tisch zu kommen und auch ihre Einschätzung und ihre Forderungen zu teilen. Und ich glaube, das Thema wird bleiben. Banken werden da sicherlich sehr stark drauf achten. Ich habe an der Stelle auch keine große Veränderung in den letzten Jahren gesehen, sondern Banken schauen da sehr stark drauf, weil es einfach wichtig ist, genau diese Haltepunkte und diese Mitspracherechte zu diskutieren und nicht dann in eine Situation zu kommen, wenn das Kind zu weit in den Brunnen gefallen ist. Also so würde ich das mal formulieren, und ich glaube, das hat sich auch bewährt. Natürlich ist es so, und das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass im jetzigen Umfeld mehrere Unternehmen oder viele Unternehmen auch ihre Planungen nicht ganz treffen, weil natürlich die Erwartungen in Richtung Konjunktur, makroökonomische Entwicklung anders war zum Zeitpunkt des Eingehens von Finanzierung wie aktuell. Das ist sicherlich richtig. Aber es bedeutet ja nicht, dass Banken und Kreditgeber dann nicht mehr konstruktiv an dem Thema mitarbeiten, sondern das tun sie schon aus eigenem Interesse. Genau aus dem Grund, weil Banken ja nicht selber eigenständig kündigen können im Konsortialkredit, sondern sie sind ja mit dabei. Aber sie möchten dann auch die Möglichkeit haben, im Kreis des Konsortiums mit dem Unternehmen zu sprechen und tragfähige Lösungen going forward zu entwickeln. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Denke, wie Banken damit umgehen. Und manchmal ist es so, dass Unternehmen natürlich, das heißt, zu intensiven Eingriff sehen. Aber ich glaube, viele Unternehmen verstehen das auch, dass man eben dann, wenn die Bonität zu stark abweicht oder der Case zu stark abweicht von der ursprünglichen Planung und von der ursprünglichen Strategie, dass es dann eben ein Korrektiv in dem Moment geben muss. Das ist die eine Seite. Und die andere, du hattest nochmal angesprochen, das Thema Preis.
Ja.
Es ist natürlich schon so, dass wir Banken alle Wirtschaftsunternehmen sind. Und unser Kapital, das wir für unser Geschäft einsetzen, muss sich entsprechend auch verzinsen. Ist auch wichtig, damit wir nachhaltig auch Finanzierungsgeschäft betreiben können. Und das betrifft ja auch alle Banken. Und wenn wir auf der einen Seite natürlich sehen, dass wir höhere Ausfälle haben, und die hatten wir in den letzten Jahren aufgrund des wirtschaftlichen Umfelds, einfach aufgrund des Makroumfelds, dann bedeutet das natürlich auch, dass wir auch auf der Preisseite Erhöhungen gesehen haben und sicherlich auch weiterhin sehen werden. Das gehört einfach mit dazu, damit man dieses Geschäft auch going forward, ich formuliere das mal so betreiben kann, dass man auch immer wieder neue Kredite vergeben kann, was sehr wichtig ist. Und nicht im Prinzip die Kredite oder die Kreditfähigkeit zurückhält. Und dafür ist es notwendig, dass man über eine gewisse Profitabilität verfügt, die auch faktisch die Ausfälle, die man hat, abdeckt.
Gut, das ist aus deiner Sicht natürlich absolut nachvollziehbar. Oliver, ich hatte jetzt den Steffen zumindest so verstanden, dass er sagt, naja, an den Verträgen selbst hat sich gar nicht so viel verändert in den letzten Jahren. Es sind eher die Inhalte, die so ein bisschen gewankt haben. Wie schaust du denn auf die Kreditverträge? Ich behaupte jetzt einfach mal, die werden wahrscheinlich im nächsten Jahr eher länger. Muss das so?
Isabelle, wenn du mir erlaubst, einen Satz noch jetzt ergänzend zu dem zu sagen, was der Steffen gesagt hat.
Na klar.
Und ich sage das bewusst als Anwalt, der auf beiden Seiten des Tisches sitzt. Es geht tatsächlich um Verstehen und Gespräch. Das wird oft falsch eingeschätzt. Ja. Wir haben dann oft erregte Diskussionen darüber, dass es der Bank ja nur darum geht, irgendwie schnell kündigen zu können. Das passiert aber in Wahrheit praktisch nie. Das passiert nicht nur deswegen nicht, weil das einzelne Haus nicht kündigen kann, sondern weil auch praktisch die Mehrheit nie zum Ergebnis kommt, das ist jetzt so schlimm, dass wir kündigen müssen. Das heißt, ich kann die Kreditkündigungen, die ich gesehen habe, da reichen meine zwei Hände aus, um die abzuzählen. Und ein Großteil von diesen Kreditkündigungen war wirklich, nachdem das Unternehmen den Insolvenzantrag schon gestellt hat. Ja, das heißt also Konstellationen, wo man wirklich bei einem lebenden, also noch lebenden Unternehmen gekündigt hat, gab es mal technische Gründe. Einmal gab es tatsächlich, war man tatsächlich schneller wie die Insolvenzantragstellung um ein paar Stunden, aber das war ein Sonderfall. Es geht wirklich um Gespräch, verstehen, nachvollziehen, anpassen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann zu deiner Frage, Isabella. Ja, die Verträge werden immer länger. Und ich sag's mal so, manchmal ergibt man sich einfach, beziehungsweise manchmal fehlt auch so ein bisschen der Mut, hätte ich jetzt gesagt. Wenn man mal ins BGB reinguckt, ja, der Kreditvertrag zwischen Unternehmen ist in drei schlichten Paragraphen geregelt. Ganz wenig dürre Worte. Ja. Da ist viel Marktwissen drumherum gebaut, seitdem wir die, ich sag mal, den Euro-Kreditmarkt haben, seitdem wir das Drafting übernommen haben, wie man am Londoner Markt dokumentiert. Wir haben aber, und das muss man fairerweise sagen, am Markt in den letzten Jahren so eine Tendenz, und da gehe ich wieder zum BGB zurück, so unglaubliche Detailregelungen aufzunehmen, die ich vielleicht an mancher Stelle gar nicht brauche. Ja? Wenn du ins BGB reinguckst, wie heute der Überweisungsverkehr geregelt ist, das sind hunderte von Paragraphen und trotzdem die meisten Urteile sind scheinbar, wie wir so sehen, zu fehlgeleiteten Überweisungen. Ja? Das heißt, trotz allem, was ich dann als Gesetzgeber mitgegeben habe, ist dann die Praxis doch nochmal komplexer. Und das sehen wir halt in vielen Fällen auch. Wir haben beispielsweise im Leverage-Markt gewisse Konzepte, die da sinnvoll sind. Ja, dass ich Banken austauschen kann oder. Ja, dass ich einen Agenten austauschen kann, wenn der nicht mehr liefern kann. Dass ich Banken austauschen kann, wenn sie kein Geld mehr haben, wenn sie nicht abstimmen, solche Sachen. Ja, das sind alles Regelungen, da würde ich sagen, egal ob ich jetzt Kundenanwalt oder Bankenanwalt bin, in einem deutschen Club-Deal, ja, mit 5, 6 deutschen Banken, da brauche ich diese weitreichenden Regelungen gar nicht. Ja, denn wenn eine der klassischen Banken die Agententätigkeit übernimmt, nicht mehr Agent sein kann, weil sie kein Geld mehr hat, dann haben wir wahrscheinlich volkswirtschaftlich ganz andere Themen. Ja, oder ein anderes Thema, das ich auch sehr bemerkenswert finde, kennst sicherlich die eine Regelung im Staruk, dass du nicht kündigen darfst, wenn der Kunde ein Staruk versucht. Ja, da würde ich als Rechtsanwender schon sagen, ich lese meinen Kündigungsgrund, dann habe ich den vielleicht, aber ich weiß, der Kunde leitet gerade ein Staruk an, dann kann ich als Rechtsanwender sagen, okay, ich habe zwar den Kündigungsgrund formal, aber das Gesetz verbietet mir die Kündigung. So, dann kamen die ersten Fragen auf, muss ich dazu was regeln? Und ich habe immer gesagt, na, da musst du nichts zu regeln, weil du weißt halt, wenn der Kunde Staruk sagt, dann darfst du nicht kündigen. Ja, dann kamen dann die ersten Rider auf, wie wir das so nennen. Ja, und dann haben wir eine Zeit lang versucht, dagegen zu halten, indem wir einfach nur den Satz geschrieben haben, ja, du darfst nicht kündigen, wenn es gegen Staruk verstößt. Ja. Mittlerweile haben wir da 2,5 Seiten Text, ja, mit Definitionen, die die europarechtlichen Vorgaben mit abdecken, für jedes erdenkliche Staruk-Verfahren, das der Kunde irgendwo in Europa vielleicht initiiert. Mhm. Und dann sage ich mir, brauche ich das wirklich? Ja. Und da denke ich halt, manchmal brauche ich es halt nicht. Ja. Und das sind so Regelungen, die werden, da hat einer eine gute Idee, dann bohrt sie einer auf und am Ende haben wir sie alle in den Verträgen drin. Und dann haben wir halt am Ende 150 Seiten. Ja. Das kann man dann auch in der Termsheet-Phase sagen, wenn dann jeder sozusagen seine Konzepte noch dazu reinschreibt, dass es eigentlich dem Grundgedanken widerspricht, hier einen schönen, schlanken Vertrag zu haben. Ja. Aber das ist einfach eine Dynamik, der kann man sich am Ende nicht entziehen. Mhm. Ja, weil es sozusagen als Mangel empfunden wird, wenn man eine bestimmte Regelung nicht drin hat. Eine ganz einfache Regelung, über der ich immer stolpere beispielsweise, das sind die US-Steuerregeln. Ja. Die brauche ich meiner Ansicht nach nicht mehr. Ja, wir sind eine Model 1 Jurisdiktion. Das heißt, wir haben den automatisierten Steuerabgleich mit den US-Kollegen. Ja, das heißt, diese ganzen FATCA-Regelungen brauche ich eigentlich nicht mehr reintun. Ja, trotzdem, wenn man sie nicht reintut, kommt mindestens eine Rückfrage, warum sind die FATCA-Regelungen nicht drin? Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt. Tue ich sie dann rein, kriege ich die Rückfrage, tue ich sie nicht rein, ja. Das sind so Abwägungen, da guckt man auch so ein bisschen darauf, ja, wer ist im Konsortium, wie ist der Kunde aufgestellt, hat er einen US-Dollar-Stream of Revenue, solche Sachen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, wir könnten kürzer, wenn wir wollten.
Ja, und warum ist es dann so, dass ich im Vergleich dazu, behaupte ich jetzt einfach mal, bei Schuldscheinen bin ich ja deutlich kürzer. Wieso ist das dann so?
Na, der Schuldschein kommt aus einem anderen Marktsegment. Der Schuldschein war eigentlich ganz früher mal ein Instrument zwischen Banken, ja. Und weil Banken auf ihrer Aktivseite und Passivseite eigentlich nichts machen, was gefährlich ist auf der anderen Bank, brauche ich da auch nicht wirklich viel Regelungen. Ja? Dann ist der Schuldschein sozusagen im Marktsegment verbreitert worden auf Unternehmen mit höchster Bonität. Ja? Da brauche ich auch nicht viele Regelungen, weil ich einfach auf die Bonität vertraue. Ja? Und dann haben wir tatsächlich jetzt so eine Situation, wo der Schuldschein auch in Marktsegmenten unterwegs ist, wo ich bei einem Konsortialkreditvertrag halt eine gewisse Regelungsdichte hätte. Ja, und dann habe ich, und das ist einfach so hinzunehmen, halt einen unterschiedlichen Investorenhintergrund. Ja, jemand wie der Steffen kennt seine Kreditverträge und erwartet einen gewissen Regelungsgehalt. Ja, ein Kollege aus drei Zimmer weiter, der seine Schuldscheine macht, erwartet halt einen gewissen anderen Regelungshintergrund. Das heißt, es ist einfach nur eine Investorenwahrnehmung. Die haben beide aus ihrer jeweiligen Marktsicht recht, ja. Aber es führt halt tatsächlich, und das haben wir am Anfang schon besprochen dazu, dass ich in der Regel mit inkongruenten Regelungen laufe. Mhm. Ja, ich erinnere mich an einen Fall, den wir mal hatten. Da haben wir für ein sehr großes Unternehmen einen Teil der Finanzierung rausgedreht in einen Schuldschein. Und da gibt es diese sogenannte Negativ-Pledge-Regelung. Das ist die Regelung, wo drin steht, über was das Unternehmen Sicherheiten geben darf. Ja. Und das war bei uns in der Dokumentation im Kreditvertrag eine ganze Seite. Das waren ganz, ganz viele Ausnahmen, die wir da hatten. Und am Ende dann das, was wir einen Basket nennen, also einfach nur eine betragliche Freischaltung ohne Ansehung, einfach über die Bilanz hinweg. Und dann haben wir einen Schuldschein bekommen und da war nur dieser Basket drin und alles andere nicht. Ja, dann haben wir den, also ganz liebevoll, weil das war wichtig halt für uns, dass die Regelungen kongruent sind, ganz liebevoll diese Regelung kommentiert und all die Regelungen eingefügt, die wir im Konsortialkreditvertrag hatten. Da war dann die Rückmeldung vom Arrangeur vom Schuldschein: Die Regelung ist zu kompliziert, die können wir so nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, naja gut, aber ich brauche halt die Ausnahmen, weil sonst darf ich nach dem Schuldschein viel weniger, als ich nach dem Konsortialkreditvertrag war. Was war dann die Lösung, Isabella? Naja, wir haben dann für den Schuldschein den Basket betraglich so deutlich angehoben, ja, dass wir das Gefühl hatten, alles, was wir nennen das qualitative Ausnahmen, dass alles, was wir an qualitativen Ausnahmen im Konsortialkreditvertrag haben, irgendwie betraglich damit abgefrühstückt ist. Ja. Aber das muss man halt einfach wissen, wenn man die Instrumente miteinander vergleicht. Ja. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise ein Vorteil, dass der Schuldschein kürzer ist. Es ist manchmal vielleicht auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass es anders geregelt ist. So will ich das mal vorsichtig formulieren.
Ja, gut, das ist auch besser verstanden jetzt. Vielen Dank. In deinen Antworten klang schon sehr viel an, was ich jetzt aber gerne noch mal ein bisschen vertiefen würde. Du sagtest zum einen, ja, Sicherheiten, da, ich drücke es jetzt zugespitzt aus, mag vielleicht auch mal ein bisschen Wildwuchs entstehen aus einem eigentlich gut gedachten Gedanken, werden dann schnell mal 10, 15 Seiten. Welche Klauseln in Kreditverträgen sind denn aus deiner Perspektive einfach umstritten im Moment? Was ist da sehr im Wandel? Und wo wünscht man sich oder wünschen sich die einzelnen Vertragsparteien einfach vielleicht mehr Flexibilität, also Kündigungsrecht, Sicherheit etc.?
Ich sag's mal so, die Klauseln, wo wir tatsächlich am meisten Diskussionen haben, das sind gar nicht mal die Klauseln, die du jetzt angesprochen hast. Weil das sind in der Regel Punkte, die werden in der Termsheet-Phase schon sauber anhand der Planung rausgearbeitet. Da sieht man eben, was plant das Unternehmen an Finanzierung vor Ort. Ja, dann grunde ich das ein bisschen auf und schon habe ich sozusagen meinen Freibetrag. Bei den Sicherheiten ist das genauso. Bei diesen ganzen Themen kommt man kaufmännisch, glaube ich, relativ sehr schnell zu einem Ergebnis. Wo wir tatsächlich am meisten Verhandlungsaufwand haben in der letzten Zeit, das sind die sogenannten Sanctions-Klauseln, Anti-Bribery, Anti-Money-Laundering. Hintergründe brauchen wir jetzt alle nicht wiederholen. Wo das Bedürfnis für die Regelung herkommt, das ist oft genug besprochen. Und da haben wir tatsächlich in jedem Haus auch eine unterschiedliche Wahrnehmung auf den Fall. Ja. Das heißt, wir haben schon auf der Bankenseite mit unterschiedlichen Regelungen, die uns sozusagen zugeliefert werden, uns auseinanderzusetzen. Wir haben dann auch in der Regel natürlich wenig Chance, als es so zu vereinheitlichen, dass sich jeder wiederfindet. Das heißt, mit einer möglichst breiten Regelung. Ja. Und eine möglichst breite Regelung führt natürlich dazu, dass das Unternehmen in der Regel Schwierigkeiten hat, ich sage das auch ganz offen, auch gar nicht anders kann, als Schwierigkeiten hat, die Einhaltung dieser Regelung sicherzustellen. Ja, weil es werden teilweise sehr viele Geschäfte erfasst, es wird teilweise sehr weite Personenkreise erfasst. Ja. Und da muss man einfach versuchen, sinnige Kompromisse zu finden zwischen der Erwartungshaltung der einzelnen Häuser, welches Sanktionsregime hält der Kunde ein, ja, und dann eben dessen, was für das Unternehmen leistbar ist. Und für mich ist dann immer so ein bisschen die Richtschnur, was muss der Geschäftsführer schon sozusagen aus eigenem Interesse sicherstellen? Ja, ich als Geschäftsführer bin ja nicht nur haftbar meinem Unternehmen, ja, sondern ich habe auch eine persönliche Haftung in meinem Gesellschafterhalten, wenn es zu diesen Themen kommt. Und das ist dann für mich so ein bisschen der Maßstab, an dem ich versuche, diese Klauseln dann in Verhandlungswege auszurichten. Aber es sind tatsächlich diese Regelungen, die zumindest gefühlt die meiste Zeit für die Verhandlungen in Anspruch nehmen. Ja. Und ich muss sagen, ich kann es auch gut verstehen, weil die Anforderungen sind teilweise, wenn man sie so schriftlich dokumentiert sieht, schon so, dass ich als Geschäftsführer, wenn ich sie so akzeptieren würde, ja, de facto eine Erklärung ins Blaue abgeben würde. Ja, und eine Erklärung ins Blaue, die bringt mich automatisch in die Haftung. Entweder gegenüber dem Unternehmen, dessen Finanzierungssicherheit ich dadurch gefährde, oder gegenüber den Banken, denen ich einfach irgendwas erzählt. Und da haben wir tatsächlich einen relativ kritischen Blick. Aber auch da, für mich ist einfach wichtig, dass wir auch bei diesen Klauseln versuchen, mit einem möglichst praktischen Blick drauf zu gucken. Der Bank geht es darum, die pathologischen Themen im Griff zu behalten, beziehungsweise sicherzustellen, dass das Unternehmen diese Themen eben gerade nicht hat. Und wenn man sich das als Maßstab nimmt, mit einer gewissen, ich sag mal, Praxisnähe drauf guckt, dann glaube ich, kommt man zu ausgewogenen Lösungen. Ja. Bei allen anderen Sachen hätte ich jetzt gesagt, da arbeiten die Kaufleute beim Termsheet in der Regel schon so gut vor. Das ist dann einfach sozusagen im Wesentlichen zu übertragen. Ne?
Ja, Steffen, ihr unterliegt als Bank, wie alle anderen auch, aufsichtsrechtlichen Regulierungen. Lass mich mal da erfahren, welche Trends du da erkennst.
Also ich weiß gar nicht, Isabella, ob alle anderen auch diesen Regularien unterliegen, ne? Aber die Banken auf alle Fälle. Ne?
Ja, das meinte ich, genau.
Genau, die Banken auf alle Fälle. Und ich sag mal insbesondere, wir unterliegen ja immer schon der Regulierung, aber verstärkt wurde das natürlich nach 2008, 2009, nach der Finanzmarktkrise. Und was wir jetzt sehen, ist ja die Einführung von Basel IV, was im Grunde genommen auch den Ursprung hatte in der Finanzmarktkrise, was jetzt eben dann peu à peu zur Anwendung kommt und das ja auch eingeführt wird, quasi europaweit. Und das ist natürlich ein Thema, was zu vielen Diskussionen führt. Das Ganze hat Einfluss auf die Kapitalerfordernisse, die Banken geben müssen und damit auch wiederum auf das Thema Profitabilität und Kosten. Und es kann dann eben auch Einfluss irgendwann haben auf den Risikoappetit von Banken. Und wenn der Risikoappetit von Banken sinkt, dann wäre das natürlich im Sinne des Verbrauchers und des Unternehmers nicht unbedingt gut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. In Asien und Europa hat man das Ganze jetzt eingeführt. Für uns gilt eine Übergangsphase. In der Übergangsphase werden dann die Anforderungen nach oben geschraubt. Die sind dann bis 2031, 2032 quasi angekommen. Ne?
Yeah.
UK und USA hängen da noch zurück. UK führt das nächstes/übernächstes Jahr ein. Und in den USA nimmt man ja eher einen gegenläufigen Trend wahr, die Regulierung eher etwas zurückzufahren. Das ist echt ein Problem, weil wir natürlich auch grenzüberschreitend und international tätig sind. Und damit gibt es natürlich eine gewisse Verzerrung im Markt. Ein Teil der Institute wird härter kontrolliert wie der andere Teil. Ne? Aber wozu führt es? Es führt eigentlich konkret dazu, dass die internen Risikomodelle, die man aufgrund der Historie erarbeitet hat, so nicht mehr anwendbar sind. Es wird dann ein Standardansatz angewandt, der für viele Banken gilt. Und das bedeutet, dass man dann für Kredite dieser Art mehr Kapital hinterlegen muss. Das ist eines. Das zweite ist dann logischerweise, dass es dann zu höheren Kapitalkosten führt. Und das dritte, das glaube ich als Trend irgendwo zumindest im Hinterkopf von vielen Unternehmen sein sollte oder von vielen CFOs sein sollte, es macht im Zweifel Sinn, sich ein externes, mit dem Thema externem Rating zu beschäftigen. Weil wenn Unternehmen ein externes Rating haben, ein gutes externes Rating haben, dann reduziert man damit die Kapitalanforderungen, die Banken für Kredite an diese Unternehmen haben. Und wenn das so ist, dann hat es eben auch wiederum Auswirkungen auf Preise. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Themen, auf die man achten soll. Ein weiterer Trend, der vielleicht nicht ganz so konkret ist, aber der trotzdem sehr auffällig ist, ist, dass eine Aufsicht sehr stark darauf achtet, wie Banken auch mit Refinanzierungsrisiken umgehen. Typischerweise ist es ja so, im Konsortialbereich, man hat Laufzeiten von 3 oder 5 Jahren, oft mit Verlängerungsoptionen, dann sind die Kredite fällig.
Ja.
Für uns ist natürlich wichtig, vorher zu antizipieren, warum gibt man den Kredit? Typischerweise deshalb, weil er zurückgezahlt werden kann innerhalb dieser Frist oder zumindest im Wesentlichen zurückgezahlt werden kann. oder das Unternehmen verbessert sich in anderer Form, sodass der Kredit in der Risikogewichtung eben einfach geringer ist. Dem Thema wird viel mehr Bedeutung beigemessen als in der Vergangenheit. Das heißt, für uns auch das Thema Finanzmodelle und Erfassung. Wie kann künftig der Cashflow sich eines Unternehmens auswirken, auch auf die Rückzahlung von Krediten? Dem wird viel mehr Bedeutung beigemessen werden in Zukunft als eben in der Vergangenheit. Das sind, glaube ich, so ein bisschen die Themen, die uns umtreiben. Und ich muss ganz offen sagen, insbesondere natürlich dieses Ungleichgewicht zwischen Europa. Wir sind dann wieder vorbildlich unterwegs.
Ja.
Und Zweifel auch zu vorbildlich im Vergleich zu Amerika. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das langfristig eben auswirken wird. Ne?
Ganz naive Frage, könnte man da theoretisch zurückrudern, wenn man sehen würde, okay, die europäischen Banken oder die europäischen Geschäfte leiden darunter?
Also ich weiß nicht, ob man zurückrudern kann. Kann man vermutlich immer, wenn es in irgendeiner Form dann so weit käme, dass man wirklich die Auswirkungen spürt. Letztendlich ist es mal auf den Weg gebracht worden. Und ich glaube schon, dass man insbesondere in den entsprechenden Behörden genau darauf achten wird, wie sich das verhält. Weil was man nicht will, ist, dass man eben auf diesem Wege Unternehmen bestraft, die einfach in Europa sind und nicht in Amerika sind. Ne? Also, ja. Aber das ist sicherlich ein Punkt, der auch an anderer Stelle sehr intensiv beobachtet worden wird.
Gut, da wird man abwarten. Oliver, was erwartest du denn mit Blick auf dokumentarische Kreditstandards? Also vertraglichen Bedingungen wahrscheinlich eher nicht so kundenfreundlich in der Zukunft, oder täusche ich mich?
Das weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Es ist tatsächlich so, dass Kunden, die mit ihrem Bankenkreis gut zusammenarbeiten, transparent kommunizieren, klar sagen, wo sie hinwollen und natürlich auch die nötige Bonität haben, schon immer noch sehr kundenfreundliche Bedingungen ausverhandeln können. Ne? Umgekehrt fehlt einem die Bonität, kann man nicht wirklich sinnvoll erklären, will man nicht sinnvoll erklären, ja, dann ist es dann teilweise dann auch nicht immer kundenfreundlich. Ja. Das heißt, da liegt auch viel an einem selber. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Vorteil ist, Banken früh mitzunehmen, was auch immer die Reise ist, ja, denen zu erklären, was passiert, ja, zu zeigen, welche Spielräume man vernünftigerweise braucht, ja, und dann kriegt man das in der Regel auch. Ich meine, der Steffen hat es eben so schön geschrieben, für mich sind das wie so wie Slalomstangen, durch das Unternehmen sich durchbewegt, ja, und solange es nicht einfädelt, ja, ist die Bank zufrieden und dann hat der Kunde auch seine gute Dokumentation. Schwierig wird es halt beim Einfädeln, aber das ist halt so beim Slalom. Und insofern, je transparenter man erklärt, wo man die Slalomstangen gesteckt haben will, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch da stecken, wo man sie gerne hätte. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Klar, Bonität hilft immer, aber es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man das als Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe und auch als eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung sieht. Und dann sind die Diskussionen auch schon ganz andere. Das erleben wir immer wieder. Egal auf welcher Seite ich bin, wenn man offen mit der anderen Seite umgeht, sind die Ergebnisse immer besser, wie wenn man versucht, egal auf welcher Seite, zu mauern, sein Blatt nicht zu zeigen. Solche Dinge. Natürlich, in Verhandlungssituationen gibt es immer auch mal den Moment, da wird geblufft, da wird gepokert, das ist nun mal so im Leben. Ja. Aber die grundsätzliche Linie, ja, wenn die Offenheit ist, wenn die Transparenz ist, dann sind die Ergebnisse immer besser. Und wenn dann die Bonität auch noch stimmt, dann kriegt man in der Regel schon das, was man angestrebt hat. Insofern kann man das, glaube ich, gar nicht so sagen. Ja. Und selbst in Restrukturierungssituationen, wo die Fragen kritischer werden, ja, wo die Anforderungen höher werden, ich sage immer, das ist einfach so. Ja. Das sind Kollegen, die dann die Fragen übernehmen, die Kollegen, die dann die Fragen stellen, die gucken halt notwendigerweise mit einem anderen Blick auf den Fall, ja, weil sie sind halt nicht mehr im Nebengeschäft, sie sind in der Restrukturierung. Ja, aber die erfüllen sozusagen auch nur ihre Aufgabe. Wie heißt es so schön, ist nichts Persönliches. Das heißt, wenn ich denen genau erkläre, ja, wo sind die Druckpunkte, wo kommen meine Probleme her, was tue ich dagegen, habe ich eine ganz andere Diskussion, wie wenn ich diese Fragen, ich sag mal, von vornherein nicht beantworten will, ja, oder was auch oft genug passiert, gar nicht beantworten kann. Ja. Und insofern auch da in einer Restrukturierungssituation genau den gleichen Approach nehme, ja, auch dann habe ich sozusagen aus Unternehmenssicht die besseren Ergebnisse. Ne?
Ja.
Ist einfach eine Frage, wie ich es anspiele.
Das ist tatsächlich der Themenkomplex, auf den ich jetzt gerne auch zu sprechen kommen möchte, abschließend. Wir bewegen uns in einem schwierigen Umfeld, Restrukturierung, Dauerkrise, das sind Buzzwords, die einfach sehr, sehr oft fallen im Moment. Du hattest jetzt schon gesagt, okay, wenn ich in der Restrukturierung bin, und das nicht mehr vermeiden kann. Transparenz, Kommunikation ist wichtig. Was ist denn, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und ich bin der Treasurer, der merkt, okay, meine Finanzkennzahlen stimmen nicht mehr, ich kann das absehbar nicht mehr einhalten. Was mache ich dann?
Genau das gleiche, Isabella. Ja, es bringt natürlich nichts, zu früh rauszurennen, wenn ich mir sozusagen noch unsicher bin, ja, weil alle scheu machen und hinterher habe ich meine Finanzkennzahlen eingehalten. Ich glaube, das ist auch kein gutes Ergebnis für niemanden. Ja. In einer Weise zeigt halt auch, dass ich mit meinen Prognosen mir nicht sicher bin. Ja. Aber in dem Moment, wo für mich, ich sag mal, mit einer kaufmännischen Sicherheit klar ist, das geht schief, ja, sollte ich aus meiner Sicht an die Bank gehen. Ist einfach. Einfacher wie zu warten, bis es in den Boden gefallen ist, und ist auch einfacher, wie zu warten, bis es sozusagen ganz sicher passiert. Also ganz einfaches Beispiel, ja, wenn ich zum 31. meine Finanzkennzahl testen muss, ja, dann brauche ich am 29. die Bank nicht mehr ansprechen. Ja.
Ja.
Bis in den 2 Tagen kriegen wir nichts mehr gelöst. Ja. Aber das ist halt genau das, was eine Beziehung auf Augenhöhe erwartet, dass ich zum anderen komme, wenn ich weiß, dass ich ein Thema habe. Ja, und dann kriegt man das in der Regel auch wirklich gut gelöst. Ja, kommt natürlich drauf an, ist das jetzt der einmalige Covenant-Bruch, der da ist? Ist es ein Sondereffekt? Ist das nachhaltig? Weil, wie der Steffen gesagt hat, die ganze Planung jetzt über mehrere Quartale verfehlt wird. Aber zu zeigen, ich bin sozusagen der Herr meines eigenen Verfahrens. Ich kenne meine Zahlen. Ich weiß, wo mein Geschäftsmodell hinläuft. Gibt einem Kunden immer einen Vorteil. Und umgekehrt, die Bank kann die Themen dann auch ja viel entspannter intern aufnehmen. Ja, das ist, glaube ich, für eine Bank nichts Schlimmeres, wie wenn man ganz schnell intern irgendwie eine Entscheidung treffen muss. Ja, dann auf unsicherer Grundlage mit irgendwie 3 Blatt PowerPoint-Präsentationen vom Kunden die Kompetenzträger ansprechen zu müssen und zu sagen, wir brauchen hier einen Waiver. Das ist für alle Beteiligten immer unangenehm. Und da kommen wir, glaube ich, auch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Kündigen tun wir Kreditverträge praktisch nie. Aber wir haben natürlich, und das ist Teil von jedem LME-Vertrag, einen sogenannten Drawstop. Ja, das heißt, wenn ein Kündigungsgrund vorliegt, ja, kommt der Kunde nicht mehr an frisches Geld. Und jetzt ist es so, dass viele von diesen Kreditverträgen einen sogenannten Revolver enthalten. Das ist ein Kredit, der wird technisch alle 3-6 Monate zurückgezahlt. Und das gilt dann als neue Ziehung. Ja, in der Regel wird der einfach gerollt, wie wir das nennen. Ja, das heißt, der Treasurer schickt dann 3 Tage vorher einfach einen Zettel rein, da steht drauf, ich würde das Geld behalten, und dann behält er einfach das Geld, ohne es zurückzahlen zu müssen. Aber das geht halt technisch nicht, ja, wenn ein Kündigungsgrund vorliegt. Mhm. Und ein Covenant-Bruch ist eigentlich immer ein Kündigungsgrund. Das heißt, ich bringe alle in eine extrem schwierige Situation, wenn ich auf einen Ziehungstermin zulaufe und einen Covenant-Bruch habe. Weil was keiner will, ist, dass das Geld fällig wird und nicht zurückgezahlt werden kann, was es in der Regel ja nicht kann, weil der Treasurer es ja auch nicht entsprechend eingeplant hat. Das fällt dann sowohl bei der Geschäftsführung runter, das fällt bei den einzelnen Banken runter. Sehen wir aber in der Praxis immer wieder, dass wir zu so Konstellationen kommen, wo man wirklich bis zum letzten Moment gewartet hat. Und dann haben wir salopp formuliert den Schlamassel. Ja?
Ja.
Und wenn wir auf Kundenseite sind, wenn wir darauf angesprochen werden, ist unser Rat eigentlich immer in dem Moment, ja, wo ihr mit kaufmännischer Sicherheit wisst, das läuft zum Covenant-Bruch, ja, bereitet eine sinnvolle Präsentation vor, ja, erklärt, wie es dazu gekommen ist, modelliert sozusagen auf der Basis für die Banken, was dann sozusagen passiert, und dann spricht.
Steffen, vielleicht nochmal bei dir nachgefragt. Ich habe eigentlich gerade ganz klar mitgenommen, miteinander reden, und zwar besser früher als später, wird immer zu einem besseren Ergebnis führen. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass du dem gar nicht so viel zuzufügen hast. Die Frage ist eher, seht ihr das auch? Oder ist es so, dass du das eher auch erlebst, was Oliver gerade gesagt hat? Manchmal wird halt doch ein bisschen zu lange gewartet.
Also ich kann dem Oliver, was du gesagt hast, ja nur voll und ganz zustimmen. Es ist in der Tat so, wir haben viele, viele Kunden, die aber auch proaktiv informieren, ne? Das machen die typischerweise, weil sie genau wissen, was auf sie zukommt. Die sind mit dem Thema konfrontiert. Man hat in den Treasury-Finanzabteilungen typischerweise auch, ich sag mal, die Covenants vor Augen. Man weiß, wohin das ist, gegenüber Plan läuft. Und an dem Punkt wäre ich sogar noch etwas euphorischer, Oliver, als du. Insofern, wir sind eigentlich auch froh, wenn Kunden signalisieren, sie könnten den Covenant brechen, und freuen uns dann, wenn das eben nicht passiert. Aber trotzdem hat man dann eine gewisse Nähe am Covenant, und trotzdem macht es Sinn, dann sich auch auszutauschen und zu verstehen, warum man eigentlich den Covenant touchiert, ne? Aber ich glaube, überwiegend ist es so, dass Unternehmen sehr proaktiv kommunizieren und eben auch das Verständnis zu den Covenants haben, auch die Wirkungsweise verstehen, was passiert. Mhm. Und wie von dir gesagt, wenn ein Covenant-Bruch mal da ist, es ist ein Kündigungsgrund, dadurch kann ein Drawstop entstehen, das kann unangenehme Folgen haben. Und insofern ist eigentlich die beste Situation immer, wenn man proaktiv informiert wird, wenn man proaktiv auch typischerweise als Arranger, wenn man eine Transaktion führt, in der Lage ist, mit dem Unternehmen zu verstehen, wie kann man dem Thema begegnen und was sind die Ursachen dafür, um das besser einordnen zu können. Und ich glaube, so ist der Weg im Grunde genommen auch komplett richtig. Das ist das Beispiel, wir hatten auch und in diesem Jahr eine Situation, wo ein Unternehmen eine für uns eine Extension Option getroffen hat, also eine Verlängerungsoption gezogen hat, was ja schon immer auch für die Banken ein Schritt ist, den man machen muss. Gleichzeitig hat das Unternehmen, also nicht gleichzeitig, sondern im nächsten Covenant Testing ein Covenant Bruch reportet und die Frist dazwischen waren ungefähr 2 Wochen. Mhm. Und das wirkt natürlich auf Banken, offen gesagt, sehr schwierig. Ne? Wie geht man damit um? Ne? Und was bedeutet das auch für die Berechenbarkeit der künftigen Kommunikation? Das ist schon schwierig. Und so wie Oliver, du es gesagt hast, intern berichten alle Banken an ihre Risikogremien. Die haben natürlich alle auch die Themen dann auf dem Tisch und die sagen, ja Mensch, warum funktioniert das bei dem Unternehmen so? Also entweder erklärt man, wir haben es nicht im Griff oder man weiß, dass es das Unternehmen vielleicht in dem Fall nicht im Griff hat. Beides ist nicht gut und mit beidem wirkt man unsicher und mit beidem kommt man dann im Grunde genommen nicht zu guten Lösungen. Ne? Also das ist, glaube ich, schon so das Takeaway, was ich eben auch sehen würde. Und proaktiv kommunizieren hilft wirklich immer. Und wir haben auch viele, viele Beispiele, wo Unternehmen auch in wirklich schwierigen Situationen sehr proaktiv kommuniziert haben, die Banken auch mit involviert haben in den Prozess und damit einfach eine bessere Wirkung erzielt und auch bessere Ergebnisse erzielt. Also an der Stelle würde ich genau das genauso sehen, Oliver, wie du. Wie übrigens sonst auch, aber an der Stelle besonders.
Und ich glaube, das kann man sehr gut so zusammenfassend sagen. Also Schweigen ist in dem Fall auf jeden Fall nicht Gold. Man sollte miteinander sprechen. Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch und bitte da um eine kurze Antwort, was insofern ein bisschen gemein ist, als dass die Frage grundsätzlich schon unbeliebt ist, weil es immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist. Stellen Sie euch trotzdem und weil es ist natürlich auch gemein, wenn ich dann sage, aber bitte kurz antworten. Trotzdem, das kriegt ihr hin. Ich möchte einfach wissen, was ihr für 2026 erwartet. Könnt ihr uns mit einem vielleicht sogar positiven Outlook entlassen?
Also ich starte gern. Also letztendlich, glaube ich, wird man ein höheres Wachstum sehen nächstes Jahr. Da werden hoffentlich dann auch die Finanzpakete ihre Stimulierung entfalten. Aber davon würden einige Unternehmen auch profitieren. Ich würde Unternehmen empfehlen, ihren Bankenkreis strategisch gut aufzustellen, auch auf eine adäquate Verteilung zu achten. Wir haben sicherlich Themen, dass unsere großen Kunden und große Unternehmen weltweit unterwegs sind heutzutage. Es gibt so einen Trend, die Finanzierung bleibt in Deutschland, Cross-Sell wandert dann nach Amerika. Das finden wir natürlich als Banken nicht gut, wenn die finanzierungstragenden Banken die Last tragen. Das sollten Unternehmen auch berücksichtigen und ansonsten frühzeitige Kommunikation in Richtung der Banken und auch strategischen Dialog zu suchen. Das ist das, was wir wollen und ich glaube, dann kriegt man das gut voran.
Mhm. Ich erwarte auch, dass wir nächstes Jahr endlich so einen kleinen Aufschwung zumindest sehen. Da bin ich beim Steffen. Die Durchstrecke war jetzt relativ lang und ich glaube tatsächlich, die Stimuli-Wirkung der diversen Pakete der Bundesregierung kommt auch bei der Industrie an. Und dann müssen wir einfach gucken, was das ganze geopolitische Umfeld daraus macht. Ja. Aber ich erwarte mir tatsächlich auch eine Belegung im nächsten Jahr.
Dann sage ich erst einmal vielen Dank und tatsächlich haben wir ja sogar noch einen kleinen positiven Dreh bekommen ganz zum Schluss. Das freut mich sehr. Ich glaube, es ist auch klar geworden, rein im Gespräch mit euch, Finanzierung ist vielleicht schwieriger geworden oder langwieriger geworden. Man muss vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle offener kommunizieren, aber es kann immer gelingen und es wird vielleicht sogar im nächsten Jahr wieder etwas leichter gelingen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Takeaway. Deswegen sage ich in diesem Sinne schon einmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch, lieber Oliver. Vielen, vielen Dank für die Einschätzung aus der rechtlichen Perspektive.
Danke, Isabella.
Ja, und natürlich, lieber Steffen, auch an dich ganz großen Dank für deine Einblicke.
Danke vielmals.
Ja, und liebe Hörer, zuletzt an euch. Schön, dass ihr wieder dabei wart und natürlich sehr gerne auch bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com